Es war eine ruhige Septembernacht im Jahr 1961, als Betty und Barney Hill auf einer unscheinbaren Landstraße in New Hampshire unterwegs waren. Eigentlich sollte es nur die Rückfahrt von einem spontanen Ausflug sein. Ein entspannter Abschluss einer Reise, die sie zu den Niagarafällen und nach Montreal geführt hatte. Doch in dieser Nacht sollte sich ihr Leben für immer verändern. Bevor Entführung durch Außerirdische überhaupt zu einem festen Begriff im kollektiven Bewusstsein geworden war, bevor man in Fernsehserien und Taschenbüchern von fehlender Zeit, fremden Wesen und hellen Lichtern las, waren da Betty und Barney Hill. Ein gewöhnliches Ehepaar, das nicht nach Aufmerksamkeit suchte, nicht nach Schlagzeilen. Sie wollten einfach nur in Ruhe leben, in Portsmouth, New Hampshire, in einem bescheidenen Haus unter Ahornbäumen. Betty, mit vollem Namen Eunice Elisabeth Barrett, war eine gebildete, kluge Sozialarbeiterin. Sie besaß diesen typisch nüchternen, aber zugleich warmherzigen Charakter vieler Neuengländerinnen. Ihr Beruf verlangte Mitgefühl, aber auch Disziplin. Sie kümmerte sich um Pflegekinder, unterstützte Familien in schwierigen Situationen und stellte das Wohl anderer stets über ihr eigenes. Wer sie kannte, beschrieb sie als unabhängig, nachdenklich und vorausschauend. Barney Hill, ihr Mann, war auf andere Weise geprägt. Ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, später Angestellter der Post. Pragmatismus und innere Stärke zeichneten ihn aus, dazu eine unerschütterliche Integrität. Er war kein Mann, der schnell aus der Ruhe gebracht wurde. Gleichzeitig war er aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, kämpfte für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Als Schwarzer in den frühen 1960er Jahren und dazu in einer Ehe mit einer weißen Frau, trug er eine doppelte Last. In konservativen Gegenden Neuenglands war eine solche Verbindung immer noch eine Seltenheit. Und doch hatten Betty und Barney ihre gemeinsame Basis längst gefunden, gegenseitiger Respekt, geteilte Werte und der Wunsch nach einem friedlichen Leben. Die beiden liebten es, zu reisen. Wochenendausflüge, lange Fahrten entlang der Küste oder durch die Wälder Neuenglands waren für sie eine Art Rückzugsort vom Alltag. Fast immer war ihr kleiner Hund Deli dabei, eine neugierige, kluge Dackelmischung, die sich auf der Rückbank zusammengerollt niederließ, aber stets mit wachsamen Augen die vorbeiziehende Landschaft beobachtete. Im September 1961 hatten sie sich spontan zu einer letzten kleinen Reise entschlossen, bevor der Herbst endgültig Einzug hielt. Niagarafälle, Montreal, ein paar Tage voller Spaziergänge, Fotos und kleiner Abenteuer. Sie packten nur das Nötigste, eine Reisetasche, Bettys gelben Regenmantel, eine Kamera, ein Fernglas und einen Reiseführer. Auch Deli bekam ihre Decke und einen festen Platz im Auto. Ihr Wagen, ein cremefarbener Chevrolet Bel Air Baujahr 1957, war gepflegt und zuverlässig, fast schon ein Familienmitglied. Die Fahrt verlief entspannt. In Kanada besuchten sie die Fälle, schlenderten durch die Straßen Montreals, genossen die Auszeit vom Alltag. Doch jede Reise endet irgendwann, und so brachen sie am 19. September gegen Nachmittag auf, um die Rückfahrt nach New Hampshire anzutreten. Ihr Ziel, noch in derselben Nacht nach Hause zu gelangen. Barney wollte durchfahren, ein Trip von etwa 6 Stunden. Sie würden gegen 2 oder 3 Uhr morgens ankommen, früh genug, um am nächsten Tag ausschlafen zu können. Die Grenze bei Derby Line in Vermont passierten sie ohne Probleme. Von dort aus ging es weiter auf der US Route 3, die sich durch kleine Ortschaften, vorbei an Farmen und Wäldern, immer tiefer in die Berge schlängelte. Je weiter sie fuhren, desto einsamer wurde die Straße. Häuser wurden seltener, Lichter rarer, bis die Dunkelheit nur noch von den Scheinwerfern ihres Wagens durchbrochen wurde. Es war nach 22 Uhr, als sie in die Ausläufer der White Mountains gelangten. Der Himmel war ungewöhnlich klar, die Sterne funkelten in einer Schärfe, wie man sie nur fernab der Städte sehen konnte. Das Radio rauschte, die Sender wechselten ständig. Doch die beiden störte es nicht. Sie lachten noch über eine Episode in Montreal, als ein Kellner Barneys Akzent auf die Schippe genommen hatte. Betty sortierte Ansichtskarten, die sie noch schreiben wollte. Alles schien friedlich. Doch hinter dieser Ruhe lag eine unsichtbare Spannung. Die Dunkelheit der Wälder schien drückender als sonst, die Stille intensiver. Selbst bekannte Straßen wirkten fremd, sobald die Nacht sie umhüllte. Die White Mountains waren uralt, dicht bewaldet, mit engen Kurven und kaum erkennbaren Landmarken. Manchmal fuhren sie kilometerweit, ohne einem anderen Auto zu begegnen. Als sie das Indian Head Resort passierten, war es bereits 22 Uhr und 30 Minuten. Von dort aus führte die Straße hinein in die Franconia Notch, eine enge Bergpassage mit scharfen Kurven und steilen Felsen zu beiden Seiten. Abgelegen, dunkel, einsam. Ein Ort, der selbst an hellen Tagen von einer gewissen Unwirklichkeit geprägt war. Betty blickte aus dem Fenster nach oben. Nichts Außergewöhnliches, nur ein Sternenhimmel. Doch in wenigen Minuten sollte sich diese Normalität in etwas verwandeln, das sie nie wieder vergessen würden. Noch ahnten sie nicht, dass ihre Rückfahrt, so unscheinbar begonnen, zu einem der rätselhaftesten Kapitel der modernen UFO-Geschichte werden würde. Die Scheinwerfer des Chevrolet schnitten wie helle Klingen durch die Nacht. Alles außerhalb des kleinen Lichtkegels war undurchdringliche Dunkelheit. Uralte Bäume, die sich dicht an die Landstraße drängten, wie stumme Wächter unter dem klaren Septemberhimmel. Betty und Barney hatten die Grenze zu Kanada keine 2 Stunden zuvor überquert. Und nun bewegten sie sich durch das Herz der White Mountains. Eine majestätische Landschaft, die am Tag mit ihrer Schönheit überwältigte, doch nachts unheimlich still und fast erdrückend wirkte. Es war kurz nach 22 Uhr und 30 Minuten. Ein kühler Wind wehte durch das leicht geöffnete Fenster, die frische Bergluft füllte den Wagen. Außer dem gleichmäßigen Brummen des Motors und dem fernen Rauschen des Radios war nichts zu hören. Keine anderen Fahrzeuge, keine Stimmen. Nur die endlose Straße. Betty stützte ihr Kinn in die Hand und ließ ihren Blick immer wieder zum Himmel wandern. Barney hingegen konzentrierte sich auf die schmalen Kurven. Doch plötzlich bemerkte Betty etwas. Ein Licht am Himmel, zunächst unscheinbar, heller als ein Stern, aber nicht so hell wie der Mond. Sie runzelte die Stirn und deutete darauf. »Da oben, siehst du das?« fragte sie beiläufig. Barney warf einen kurzen Blick nach oben und nickte. Wahrscheinlich ein Linienflugzeug aus Montreal. Die fliegen hier oft rüber. Betty schwieg, doch ihre Augen blieben auf das Licht gerichtet. Es bewegte sich nicht so, wie sie es von einem Flugzeug erwartet hätte. Es schien nicht einfach geradeaus zu ziehen, sondern wechselte die Richtung, fast so, als würde es sich neu orientieren. Minuten vergingen, doch das Licht entfernte sich nicht, es blieb. Und das machte sie unruhig. »Es geht nicht weg«, sagte sie schließlich, nun eindringlicher. Barney schnaubte leise, ohne seinen Blick von der Straße zu lösen. »Dann ist es vielleicht ein Satellit. Sputnik, einer von denen.« Natürlich war das möglich. In den 1960er Jahren waren Raumfahrt und Satelliten längst ein Teil der Schlagzeilen. Aber Betty blieb skeptisch. Ein Satellit bewegte sich gleichmäßig und folgte einer festen Bahn. Dieses Licht jedoch zickzackte, blieb stehen, tauchte wieder auf. Barneys Hände umklammerten das Lenkrad fester. Er hatte es ebenfalls bemerkt, doch er wollte es sich nicht eingestehen. Etwas an diesem Licht war nicht normal. Es schien, als folge es ihrem Wagen. Die Straße stieg weiter an, die Kurven wurden enger. Betty öffnete das Fenster noch weiter und lehnte sich hinaus, um einen besseren Blick zu bekommen. Das Objekt schien nun tiefer zu schweben, größer, näher. Kein Motorengeräusch, kein Brummen. Nur völlige Stille. Nach einigen weiteren Kilometern öffnete sich die Straße für einen kurzen Moment in eine gerade Strecke, die den Blick zum Himmel freigab. Barney verlangsamte das Tempo, Betty beugte sich nach vorne. »Ich glaube, es folgt uns«, flüsterte sie. Barney erwiderte nichts. Stattdessen fuhr er rechts an den Rand, auf einen kleinen Parkplatz, der tagsüber von Touristen genutzt wurde. Der Schotter knirschte unter den Reifen, als das Auto zum Stehen kam. Barney stieg aus, griff nach dem Fernglas auf der Rückbank und trat ein paar Schritte nach vorn. Betty blieb im Wagen, die Tür einen Spalt geöffnet, den Blick starr nach oben gerichtet. Deli, der kleine Hund, richtete sich nervös auf und fiepte leise. Barney setzte das Fernglas an und hielt die Luft an. Das Licht war kein Licht mehr, es hatte Form. Ein metallisch wirkendes Objekt, breit, mit einer Reihe kleiner rötlicher Punkte an den Seiten. Er schwenkte das Glas langsam, bis er etwas sah, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Fenster. Hinter diesen Fenstern standen Gestalten. Mehrere, reglos, wie Zuschauer in einem Theater. Und eine dieser Gestalten schien ihn direkt anzusehen. Barney senkte abrupt das Fernglas. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Nicht Panik, nicht Schock, aber eine Art stumme Alarmbereitschaft. Er war kein Mann, der leicht erschüttert wurde. Er hatte den Krieg erlebt, Rassismus ertragen, Verantwortung getragen. Doch das, was er dort gesehen hatte, war jenseits aller bekannten Maßstäbe. »Das ist kein Flugzeug«, sagte er schließlich leise, mehr zu sich selbst als zu Betty. Er ging zurück zum Wagen, stieg ein und ohne weiter zu erklären, fuhr er wieder auf die Straße. Betty sah ihn fragend an, doch auch sie spürte, dass es keinen Sinn hatte, ihn jetzt zu drängen. Kilometer um Kilometer fuhren sie weiter, während das Objekt immer wieder zwischen den Bäumen auftauchte, als verfolge es sie. Mal schien es zu verschwinden, dann wieder kam es zurück, schwebte über den Baumwipfeln, als wolle es ihnen den Weg versperren.
Deli begann zu winseln.
Betty legte eine Hand beruhigend auf den Hund, doch ihr eigener Puls raste. Als sie die Gegend um Twin Mountain erreichten, brach das Licht plötzlich seitlich über die Straße, in einem schnellen, niedrigen Bogen.
Beide keuchten erschrocken auf.
»Wir sollten anhalten«, murmelte Betty schließlich.
Barney nickte knapp. »Aber nicht hier.
Wir brauchen eine offene Stelle.« Die Straße schien enger zu werden, der Wald rückte dichter heran. Kein anderes Auto war unterwegs, keine Lichter, kein Laut außer dem Motor. Kurz vor Mitternacht würde Barney tatsächlich wieder anhalten. Und was er dann erblickte, würde ihr Leben für immer verändern. Barney ließ den Wagen auf einer kleinen Schotterfläche zum Stehen kommen. Der Motor lief im Leerlauf, die Scheinwerfer erhellten den Waldrand, doch die Nacht schien noch dichter, noch schwerer geworden zu sein. Über den Baumwipfeln hing das Objekt nun deutlich erkennbar. Groß, metallisch, strukturiert. Kein verirrtes Flugzeug, kein Satellit. Es bewegte sich nicht wie etwas, das Menschen erschaffen hatten. Langsam öffnete Barney die Fahrertür. Das Fernglas hielt er bereits in der Hand. Die Luft war kühl, ein leichter Wind strich durch die Blätter, aber ansonsten herrschte vollkommene Stille. Betty blieb im Auto, die Tür halb geöffnet, ihre Augen starr auf das Ding am Himmel gerichtet. Deli hatte sich aufgerichtet, die Ohren gespitzt, den Körper angespannt, als spüre sie die Unsicherheit der Menschen. Barney ging einige Schritte nach vorn, bis er fast am Rand der Lichtfläche stand. Dann hob er das Fernglas. Nun konnte er es genau sehen. Ein scheibenförmiges Objekt, breiter als das eigene Haus lang war, schwebte nur wenige Dutzend Meter über dem Boden. Es wirkte massiv, gleichzeitig aber unnatürlich lautlos. Entlang der Kante verlief eine Reihe rechteckiger Fenster, aus denen ein helles, gleichmäßiges Licht strömte. Dahinter standen Gestalten, 8, vielleicht 11, die Zahl ließ sich nicht genau fassen. Eine davon trat hervor. Sie blieb reglos, so als fixiere sie Barney direkt. In diesem Moment spürte er ein Druckgefühl in seiner Brust, als würde eine unsichtbare Kraft ihn ergreifen. Es war keine gewöhnliche Angst, sondern eine Erkenntnis, die sich tief in sein Bewusstsein brannte. Sie sind nicht menschlich.
Seine Hände zitterten.
Er sah, wie die Gestalt im Fenster eine Bewegung machte, als würde sie einen Hebel herunterziehen. Sofort veränderte sich die Form des Schiffes. Zwei rote Lichter wie Flügel oder Ausleger schoben sich seitlich heraus. Das gesamte Objekt neigte sich leicht in seine Richtung. Barney riss das Fernglas herunter, seine Gesichtszüge angespannt, der Atem flach. Er drehte sich wortlos um, ging schnellen Schrittes zurück zum Wagen. Betty sah ihn fragend an, doch die Härte in seinen Augen verriet ihr, dass er keine Fragen hören wollte. »Es ist gefährlich«, sagte er nur knapp und startete den Motor. Das Auto rollte zurück auf die Landstraße. Für eine Weile fuhren sie schweigend, beide mit angespanntem Blick. Betty warf immer wieder einen Blick nach oben, doch die dichten Baumkronen verdeckten den Himmel. Trotzdem spürten sie es. Das Ding war nicht verschwunden, es folgte ihnen. Dann, ohne Vorwarnung, erklang ein Ton. Ein kurzer, mechanischer Doppelton wie ein Signal. 3 Sekunden lang, dann Stille, und gleich darauf noch einmal derselbe Ton. Der Wagen vibrierte leicht, nicht heftig, eher subtil, als ob unsichtbare Wellen durch ihn hindurchliefen. Die Luft im Inneren fühlte sich plötzlich schwerer an, feuchter, dichter. Weder Barney noch Betty sprachen. Es war, als habe sich die Realität selbst verschoben. Barney erinnerte sich später nur noch bruchstückhaft. Er wusste, dass er lenkte die Straße vor Augen, doch die Abfolge der Ereignisse löste sich auf. Einmal sah er eine Kurve, doch er konnte sich nicht erinnern, wie er dorthin gekommen war. Die Fahrt glich einem Traum, in dem Bewegung existierte, ohne dass eine klare Abfolge erkennbar war.
Betty ging es ähnlich.
Sie fühlte sich nicht ohnmächtig, nicht bewusstlos, sondern gelöst, als sei die Zeit in Fetzen zerbrochen. Manche Dinge sah sie, andere nicht, als hätte jemand Stücke ihrer Erinnerung herausgeschnitten. Deli auf der Rückbank verhielt sich auffällig. Mal jaulte sie leise, mal starrte sie angestrengt nach hinten, den Körper angespannt, die Muskeln wie unter Strom. Sie bellte nicht, aber ihr Verhalten verriet, dass auch sie etwas wahrnahm, das nicht normal war. Dann ertönte das Signal ein zweites Mal. Wieder die Doppeltöne, wieder die Vibration, wieder dieses dichte Gefühl im Wagen. Und ebenso abrupt, wie es begonnen hatte, endete es. Plötzlich schien alles wieder normal. Die Scheinwerfer leuchteten wie gewohnt, das Armaturenbrett war klar, die Bäume am Straßenrand wirkten wieder vertraut. Doch als Betty auf die Uhr sah, erschrak sie. Es war bereits nach 1 Uhr nachts. Viel später, als sie erwartet hätten. Keiner von beiden fand Worte. Barney murmelte nur, nicht mehr weit bis nach Hause. Betty schrieb hastig ein paar Worte in ihr Notizbuch. Summen, Druck, Licht, schräg, krakelige, zitternde Buchstaben. Als die ersten vertrauten Straßenmarkierungen auftauchten, kehrte die Umgebung äußerlich zur Normalität zurück. Doch beide wussten, etwas hatte sie in dieser Nacht berührt, etwas, das nicht menschlich war. Und etwas fehlte, Stunden, die nicht mehr da waren, ein Stück ihres Lebens, das sie nicht erklären konnten. Als sie endlich die Einfahrt ihres Hauses in Portsmouth erreichten, begann die Morgendämmerung gerade, den Himmel in blasse Farben zu tauchen. Die Straßen lagen still, nur hier und da war das Knallen einer zugeschlagenen Haustür oder das Rascheln einer Zeitung zu hören. Für Betty und Barney fühlte es sich jedoch an, als kämen sie von einer unendlich langen Reise zurück, länger, als sie hätte sein dürfen. Der Weg von den White Mountains nach Hause dauerte normalerweise kaum mehr als 4 Stunden. Doch als sie den Wagen abstellt hatten, zeigte die Uhr 5:15. Fast 2 Stunden fehlten. Zeit, die weder durch Pausen noch durch Umwege zu erklären war. Sie spürten eine bleierne Müdigkeit, schwerer als nach jeder anderen Fahrt. Ohne Worte traten sie ins Haus, legten kaum etwas ab. Deli huschte sofort hinein, ungewöhnlich still und anhänglich. Barney zog sich ins Badezimmer zurück, Betty ging in ihr Schlafzimmer. Jeder von ihnen suchte die Einsamkeit, als ob sie nicht fähig wären, das Erlebte sofort miteinander zu teilen. Barney starrte in den Spiegel. Seine Gesichtszüge wirkten gealtert, die Augen gerötet, die Haut fahl. Als er mit den Fingern über seinen Hals fuhr, entdeckte er rötliche Flecken, kleine kreisförmige Male, die er sich nicht erklären konnte. Auch an seinem Unterbauch waren ähnliche Spuren. Er schüttelte den Kopf, unfähig, einen Zusammenhang herzustellen. Betty zog ihr Kleid aus und erschrak. Am Saum war der Stoff eingerissen, der Reißverschluss wies kleine, dreieckige Schnitte auf, die unmöglich von normaler Abnutzung stammen konnten. Auf der Rückseite des Kleides lag eine feine rosa gefärbte Schicht, fast wie Pulver, das bei Berührung leicht abbröckelte. Sie führte das Kleid an die Nase, roch daran. Doch es hatte keinen besonderen Geruch. Instinktiv entschied sie, dieses Kleid würde sie niemals waschen. Barneys Schuhe sahen ebenfalls seltsam aus. Das Leder war an der Spitze stark abgeschabt, als hätte er sie über groben Kies geschleift, obwohl er sich kaum daran erinnerte, überhaupt viel gelaufen zu sein. Die Fahrt hatte ihn wie im Nebel durch die Nacht getragen. Und nun zeigten sich Spuren, die er sich nicht erklären konnte. Auch ihre Uhren machten ihnen Sorgen. Sowohl Bettys als auch Barneys Armbanduhr waren stehen geblieben. Beide zeigten dieselbe Uhrzeit an, kurz nach 3. Kein Aufziehen, kein Schütteln brachte sie wieder in Gang. Von diesem Moment an würden die Uhren nie wieder funktionieren. Nach ein paar Stunden unruhigen Schlafs saßen sie in der Küche, jeder mit einer Tasse Kaffee vor sich. Sie sprachen kaum. Es war, als würden die Ereignisse der Nacht sie noch erdrücken. Schließlich rief Betty ihre Schwester Janet an und berichtete zögernd von den merkwürdigen Lichtern am Himmel. Janet hörte aufmerksam zu und meinte am Ende, du solltest die Air Force anrufen. Zunächst zögerte Betty, doch noch am selben Abend griff sie zum Telefon. Sie wählte die Nummer des Peace Air Force Base und meldete sachlich eine Sichtung eines unbekannten Flugobjekts. Sie erwähnte nichts von Gestalten, nichts von fehlender Zeit. Nur das Licht, seine Bewegungen, seine Nähe. Der diensthabende Offizier nahm ihre Angaben höflich auf und versprach, den Bericht weiterzuleiten. 2 Tage später meldete sich Major Paul Henderson telefonisch bei ihr und ließ sich die Ereignisse erneut schildern. Auch diesmal hielt Betty zurück, doch Henderson notierte aufmerksam. Der Bericht wurde an Project Blue Book, das offizielle UFO-Programm der US-Luftwaffe, weitergereicht. Das Fazit lautete, ungeklärt. Doch die wahre Last blieb unausgesprochen, die verlorenen Stunden. Immer wieder versuchte Betty, die Route auf Papier nachzuzeichnen, Entfernungen und Zeiten zu berechnen. Egal, wie sie es drehte, fast 2 Stunden fehlten. Ganze Dörfer, die sie hätten durchfahren müssen, tauchten in ihrer Erinnerung nicht auf. Die Tage vergingen, doch die innere Unruhe blieb. Barney wurde gereizter, mied Gespräche über die Nacht. Nachts knirschte er mit den Zähnen, etwas, das er zuvor nie getan hatte. Betty hingegen suchte nach Antworten. Wenige Tage nach dem Erlebnis begannen ihre Träume. Träume, die mehr waren als bloße Fantasie. Es war ungefähr 10 Tage nach der Rückkehr, als sie das erste Mal erwachte, den Herzschlag rasend, die Bilder glasklar. Eine Serie von Träumen, die 5 Nächte hintereinander anhielten, zeigte ihr Szenen, die sich tiefer in ihr Gedächtnis brannten als jede Erinnerung aus dem Alltag. In diesen Träumen war sie nicht einfach Beobachterin. Sie war zurück in jener Nacht, geführt von kleinen Gestalten in den Wald, hinein in ein fremdartiges Schiff, getrennt von Barney, untersucht von Wesen, die weder Mensch noch Tier waren. Als sie diese Träume Barney schilderte, weigerte er sich, näher darauf einzugehen. Für ihn waren es bloß Albträume. Doch Betty spürte, dass diese Bilder nicht aus ihrer Fantasie stammten. Sie waren zu geordnet, zu detailliert, zu konsistent. Die Nacht des 19. September war nicht einfach nur eine nächtliche Fahrt gewesen. Etwas fehlte. Etwas war geschehen, das sie beide nicht benennen konnten. Und das nun begann, sich seinen Weg an die Oberfläche zu bahnen. Die ersten Tage nach ihrer Rückkehr waren von innerer Unruhe geprägt. Barney wirkte verschlossen, fast abweisend, wenn das Thema der merkwürdigen Nacht zur Sprache kam. Betty hingegen konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Je mehr sie versuchte, den Alltag zu leben, desto stärker drängte sich ein Gefühl auf. Etwas war geschehen, das sie nicht erklären konnte. Etwa 10 Tage nach der Fahrt begannen die Träume. Zunächst schienen es bloße Albträume zu sein, doch schon bald merkte Betty, dass sie anders waren. Klarer, strukturierter, fast wie Erinnerungen. 5 Nächte hintereinander hatte sie diese Visionen, und jede war eine Fortsetzung der vorherigen. Im ersten Traum befand sie sich mit Barney auf einem schmalen Waldweg. Vor ihnen gingen kleine Gestalten, 3 oder 4 an der Zahl. Sie wirkten nicht wie Kinder, auch wenn ihre Körper klein waren. Ihre Köpfe waren zu groß, ihre Bewegungen zu gleichmäßig, zu kontrolliert. Sie trugen eng anliegende Anzüge, grau oder beige, ohne erkennbare Nähte oder Abzeichen. Die Wesen führten sie zu einem metallischen Objekt, das zwischen den Bäumen stand. Es war rund, leicht leuchtend, mit einer Rampe, die nach innen führte. Betty spürte keine Panik, nur eine Mischung aus Neugier und Fassungslosigkeit. Neben ihr war Barney, doch sie sprachen nicht. Es war, als sei ihre Kommunikation blockiert oder in einen stummen Zustand versetzt. Im Inneren des Objekts herrschte eine diffuse Helligkeit. Keine sichtbaren Lampen, kein Schatten. Das Licht schien gleichmäßig aus den Wänden selbst zu kommen. Die Luft war kühl und steril. Kaum waren sie eingetreten, wurde Barney von ihr getrennt. 2 Wesen führten ihn in einen anderen Raum, während Betty von den übrigen weitergeleitet wurde. Eines der Wesen schien die Führung zu haben. Es war etwas größer als die anderen und vermittelte auf unerklärliche Weise den Eindruck von Autorität. Es sprach nicht mit Worten, sondern durch Gedanken, klare, fertige Eindrücke, die direkt in Bettys Kopf gelangten. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlte sie sich nicht bedroht. Es war keine warme menschliche Zuwendung, aber eine Art nüchterner Beruhigung. Sie sei sicher, man wolle ihr nichts antun. In einem Raum, der wie ein Untersuchungszimmer wirkte, bat man sie. Oder besser. Sie fühlte sich gedrängt, sich auf eine Liege zu setzen. Fremdartige Geräte wurden an ihr Körper gehalten, kalte Instrumente berührten ihre Haut. Besonders erinnere sie sich an eine lange Nadel, die in ihren Nabel eingeführt wurde. Der Schmerz war stechend, doch kaum hatte sie aufgeschrien, legte das große Wesen seine Hand an ihre Stirn, und die Schmerzen verschwanden sofort. Es war, als hätte man den Schmerz einfach gelöscht. Betty fragte in diesem Traum, woher sie kämen. Daraufhin führte das Wesen sie zu einer Wand, die sich plötzlich in eine Art Bildschirm verwandelte. Ein Feld voller Lichtpunkte erschien, verbunden durch Linien wie ein Sternenatlas. Manche Sterne waren größer dargestellt, andere kleiner, und einige waren durch dickere Linien miteinander verbunden. Betty verstand instinktiv, dass es sich um eine Karte handelte. Sie fragte, wo die Erde sei. Doch anstatt ihr eine Position zu zeigen, übermittelte ihr das Wesen einen Gedanken. Wenn du nicht weißt, wo du bist, wird es dir nichts helfen zu wissen, wo wir sind. Dieser Satz brannte sich in ihr Bewusstsein ein. Er war weder spöttisch noch ausweichend, sondern nüchtern, fast belehrend. Sie spürte, dass es die Wahrheit war. Sie hätte die Position der Erde in diesem kosmischen Muster ohnehin nicht erkannt. An den folgenden Nächten wiederholten sich die Träume in Variationen. Immer wieder war da das Schiff, die kleinen Gestalten, die Trennung von Barney. In einem Traum sah sie ihn auf einer anderen Liege liegen, untersucht von mehreren Wesen, die konzentriert und wortlos arbeiteten. Sie wollte zu ihm, doch man ließ es nicht zu. Wieder kam das Gefühl, es sei alles in Ordnung, sie solle sich keine Sorgen machen. Sie nahm Details wahr, die sie nicht vergessen konnte. Die Haut der Wesen war glatt, graubeige, ohne erkennbare Körperbehaarung. Ihre Augen waren groß, schräg gestellt und schienen tief in die Seele zu blicken. Ihre Münder waren klein und bewegten sich nicht, wenn sie kommunizierten. Ihre Bewegungen waren präzise, mechanisch fast, als hätten sie unzählige Male dieselben Abläufe wiederholt. Nach der fünften Nacht hörten die Träume abrupt auf. Doch die Eindrücke blieben lebendig, so real, dass Betty begann, sie niederzuschreiben. Sie füllte Seite um Seite mit Beschreibungen, Skizzen und Gedanken. Als sie Barney ihre Aufzeichnungen zeigte, hörte er schweigend zu. Seine Hände ruhten um eine Tasse Kaffee, sein Blick war leer. Schließlich sagte er, das sind nur Träume. Mehr nicht. Betty war jedoch überzeugt, dass es mehr war. Zu klar, zu logisch, zu konsistent waren diese Bilder. Sie fühlte, dass es Erinnerungen waren, die sich in ihrem Unterbewusstsein festgesetzt hatten und nun den Weg an die Oberfläche fanden. Während Barney zunehmend in Schweigen verfiel, suchte Betty nach Antworten. Sie lieh sich Bücher über UFOs aus der Bibliothek, schrieb an Forschungsorganisationen und begann Kontakt mit Gleichgesinnten aufzunehmen. Für sie war es nicht mehr nur eine Frage von Fantasie oder Angst. Sie wollte die Wahrheit, egal wie unglaublich sie war. Am Morgen nach ihrer Rückkehr stand Betty in ihrem Schlafzimmer und betrachtete erneut ihr Kleid. Die eingerissene Naht, die seltsamen dreieckigen Schnitte am Reißverschluss und der feine rosafarbene Staub wirkten noch immer befremdlich. Je länger sie es ansah, desto mehr spürte sie, dass dieses Kleid etwas bezeugte, das nicht einfach mit einer Ausrede oder Vergesslichkeit abzutun war. Instinktiv legte sie es sorgfältig in eine Schachtel. Es dürfte nicht zerstört werden. Währenddessen stand Barney unten im Flur über seine Schuhe gebeugt. Die Lederspitzen waren abgeschabt, die Sohlen zeigten unregelmäßige Abnutzungen, die er sich nicht erklären konnte. Er erinnerte sich kaum an Situationen, in denen er in dieser Nacht überhaupt längere Strecken gegangen wäre. Trotzdem wirkten die Schuhe, als hätten sie eine raue Behandlung hinter sich. Auch die Uhren gaben ihnen Rätsel auf. Beide waren in jener Nacht stehen geblieben, und zwar exakt zur gleichen Zeit. Weder Aufziehen noch Schütteln brachte sie je wieder zum Laufen. Für ein Paar, das an nüchterne Alltagslogik gewöhnt war, war diese Häufung seltsamer Spuren schwer zu verdrängen. Einige Tage später entdeckten sie eine weitere Merkwürdigkeit. Als Barney draußen das Auto inspizierte, fiel ihm der Kofferraumdeckel auf. Dort befanden sich mehrere kreisrunde, metallisch glänzende Flecken, jeder etwa so groß wie eine Münze. Sie waren gleichmäßig verteilt, ohne erkennbare Ursache. Verwundert rief er Betty. Diese holte einen Kompass aus der Schublade. Kaum hatte sie ihn über einen der Flecken gehalten, begann die Nadel sich unruhig zu drehen. Entfernte sie den Kompass, beruhigte sich der Zeiger sofort. Ein zweiter Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Sowohl sie als auch Barney sahen sich wortlos an. Ein stilles Eingeständnis, dass dies nicht mehr mit Zufall erklärt werden konnte. Betty begann, ihre Beobachtungen akribisch zu dokumentieren. Sie legte ein Tagebuch an, in dem sie nicht nur die Ereignisse der Nacht beschrieb, sondern auch die späteren Auffälligkeiten. Das Kleid, die Uhren, die Kreise auf dem Auto, das Verhalten des Hundes. Sie ergänzte Skizzen, kleine Notizen, Eindrücke, die ihr in den Sinn kamen. Barney tat sich damit schwerer. Er wollte lieber vergessen. Doch selbst er konnte nicht leugnen, dass etwas mit ihnen geschehen war. Er entwickelte körperliche Beschwerden, kleine kreisrunde Hautveränderungen in der Leistengegend, die Ärzte nicht klar zuordnen konnten. Nachts begann er im Schlaf die Zähne zu knirschen, manchmal so heftig, dass Betty davon aufwachte. Trotz ihrer Unterschiede waren beide sich in einem Punkt einig. Sie mussten Hilfe suchen. Bette schrieb an die NICEP, die National Investigationskomitee on Aerial Phenomena, eine zivile Organisation, die UFO-Sichtungen untersuchte. In ihrem Brief schilderte sie nüchtern die fehlenden Stunden, die seltsamen Spuren am Wagen und ihre Träume. Die Reaktion kam schneller als erwartet. Ein Ermittler der Organisation, Walter Webb, besuchte das Ehepaar. Er führte ausführliche Gespräche, befragte Betty und Barney getrennt, notierte jede Einzelheit und untersuchte die Spuren. Sein Urteil: Beide seien glaubwürdig, intelligent, aufrichtig. Webb sah keinen Hinweis darauf, dass sie die Geschichte erfunden hatten. Im Gegenteil, sie wirkten fast zu zurückhaltend. Er dokumentierte die metallischen Flecken am Auto, ließ Fotos anfertigen, nahm Proben vom Kleid. Zwar konnte er keine abschließende Erklärung liefern, doch er war überzeugt, dass hier etwas Bedeutendes geschehen war. Die nächsten Wochen waren für Barney besonders schwer. Er wirkte zunehmend nervös, zog sich zurück und mied Gespräche über die Nacht. Manchmal wirkte er wie abwesend, gefangen in einer inneren Angst, die er nicht benennen konnte. Betty hingegen fand in der Dokumentation und in der Korrespondenz mit Forschern eine Art Halt. Immer wieder legte sie das Kleid zurück in die Schachtel, betrachtete die unnatürlichen Spuren. Immer wieder sah sie Barney an, wie er schweigend auf seinen Stuhl sank, die Stirn gerunzelt, die Hände nervös ineinander verschränkt. Und immer wieder dachte sie an die Träume. Konnte es wirklich sein, dass sie in jener Nacht nicht nur einem Licht am Himmel begegnet waren, sondern Wesen, die nicht von dieser Welt stammten? Die Beweise waren bruchstückhaft, aber real. Das Kleid, die Uhren, die Schuhe, das Auto. Dazu die Erinnerungslücken, die quälende Leere von zwei verlorenen Stunden. Es war klar, sie brauchten Antworten. Und bald würden sie sich an jemanden wenden, der ihnen helfen konnte, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Nicht mit technischen Messungen, sondern mit dem Blick in ihr eigenes Inneres. Die Monate vergingen, doch das Erlebte ließ Betty und Barney keine Ruhe. Betty suchte zunehmend den Austausch mit UFO-Forschern, las Bücher, schrieb Briefe. Barney hingegen wurde immer stiller. Seine Gesundheit verschlechterte sich, Schlafstörungen, Nervosität, Bluthochdruck. Er wirkte gequält von etwas, das er nicht aussprechen konnte. Schließlich drängte Betty darauf, professionelle Hilfe zu suchen. Nicht bei einem UFO-Verein, sondern bei einem Arzt. So kamen sie 1964 zu Dr. Benjamin Simon, einem angesehenen Psychiater in Boston. Simon war bekannt für seine Arbeit mit Kriegsveteranen, die unter Traumata litten. Er war methodisch, sachlich, skeptisch, aber er hörte aufmerksam zu. In den ersten Gesprächen schilderten Betty und Barney ihre Sichtung. Simon notierte, dass sie klar, intelligent und glaubwürdig wirkten, ohne Anzeichen von Wahnvorstellungen. Doch die Lücken in ihrer Erinnerung, die anhaltende Angst und die körperlichen Symptome deuteten auf ein tiefes psychisches Trauma hin. Dr. Simon schlug Hypnose vor, nicht um Beweise für Außerirdische zu sammeln, sondern um das verdrängte Material ins Bewusstsein zu holen und die psychische Belastung zu verringern. Wichtig war ihm, dass die Sitzungen getrennt voneinander stattfanden. Weder Betty noch Barney hörten die Aussagen des anderen. Barney war der Erste. Schon bei der ersten Sitzung veränderte sich seine Stimme. Sie wurde brüchig, leiser, fast kindlich. Er schilderte mit zitternden Händen, wie er aus dem Auto stieg, das Fernglas hob und die Gestalten im Fenster sah. »Sie sind nicht menschlich«, flüsterte er. Seine Worte stockten, Tränen liefen ihm über die Wangen. Dann beschrieb er, wie er sich bewegen wollte, doch seine Beine gehorchten nicht. »Ich renne nicht.« »Ich werde gezogen«, stammelte er. Eine unsichtbare Kraft habe ihn nach vorn bewegt, bis er das Gefühl hatte, in das Schiff hineintransportiert zu werden. Dr. Simon versuchte, ihn behutsam durch die Erinnerung zu führen. Barney schilderte, wie er in einem Raum lag, auf einem kalten, metallischen Tisch. Fremde Instrumente berührten ihn, ein summendes Gerät strahlte Druck in seinen Kopf. »Ihre Augen«, wimmerte er, »ihre Augen gehen in mich hinein. Ich kann mich nicht wehren.« Sein Körper zitterte, bis Dr. Simon die Sitzung unterbrach, um ihn zu beruhigen. Betty erlebte in ihren Sitzungen Ähnliches. Sie erinnerte sich, wie sie von den Wesen vom Auto fortgeführt wurde. Sie beschrieb die schmalen Korridore im Inneren des Schiffes, die gedämpfte Beleuchtung, die lautlose Präzision der Bewegungen. Auch sie kam auf eine Liege, auch sie wurde untersucht. Besonders deutlich erinnerte sie den Moment, als eine lange Nadel in ihren Nabel eingeführt wurde. Sie schrie auf, doch sofort verschwand der Schmerz, als eines der Wesen seine Hand an ihre Stirn legte. Auch unter Hypnose sprach sie von der Sternenkarte, die ihr gezeigt worden war. Sie beschrieb die leuchtenden Punkte, die Linien dazwischen, die zentrale Gruppe. Wieder übermittelte das Wesen denselben Satz: Wenn du nicht weißt, wo du bist, wird es dir nichts helfen, zu wissen, wo wir sind. Über Wochen hinweg füllten sich Dr. Simons Tonbänder mit Stunden an Aufnahmen. Beide erzählten unabhängig voneinander dieselben Abläufe: das Anhalten des Autos, die Begegnung, die Untersuchungen. Details stimmten überein, obwohl keiner die Schilderungen des anderen kannte. Simon selbst blieb vorsichtig. Er schrieb in seinen Notizen, dass er keine Beweise für eine tatsächliche Entführung habe, wohl aber für ein schweres Trauma. Das emotionale Gewicht der Aussagen war echt. Sie erfinden das nicht, hielt er fest. Ob es sich dabei um reale Ereignisse oder um tief verankerte psychische Bilder handelte, ließ er offen. Für Barney bedeutete die Hypnose eine spürbare Entlastung. Er schlief besser, seine Nervosität ließ nach, und er wirkte erleichtert, weil er endlich Worte für das gefunden hatte, was ihn bedrückt hatte. Betty hingegen fühlte sich bestätigt. Für sie waren die Hypnosesitzungen der Beweis, dass ihre Träume echte Erinnerungen waren. Beide hatten nun Klarheit, doch keine endgültige Antwort. Was auch immer in jener Septembernacht geschehen war, hatte sie unwiderruflich verändert. Und ihre Geschichte sollte bald weit über die stillen Räume von Dr. Simons Praxis hinausgetragen werden. Nach den Hypnosesitzungen mit Dr. Simon ließ Betty das Erlebte nicht los. Besonders eine Erinnerung verfolgte sie: das Bild jener seltsamen Karte, die ihr an Bord des fremden Schiffes gezeigt worden war. Es war kein Traum mehr, keine vage Eingebung. Unter Hypnose hatte sie es klar beschrieben, und nun versuchte sie, es festzuhalten. Eines Abends setzte sie sich an den Küchentisch, nahm Papier und Bleistift und begann zu zeichnen. Punkt für Punkt skizzierte sie, was sie gesehen hatte: 26 Sterne, unterschiedlich groß dargestellt, verbunden durch Linien. Manche Linien waren einfach, andere doppelt, als markierten sie besonders wichtige Routen. Das Muster wirkte nicht zufällig. Es erinnerte an ein Netz, ein Verkehrsplan des Kosmos. Sie bewahrte die Zeichnung sorgfältig auf. Für sie war es eine Botschaft, eine Art Erklärung der Wesen und zugleich ein Rätsel. Immer wieder fragte sie sich: Was, wenn es wirklich eine Karte war? Und was, wenn jemand sie deuten könnte? Jahre später, 1968, fiel diese Zeichnung in die Hände von Marjorie Fish, einer Lehrerin und Amateurastronomin aus Ohio. Sie war Mitglied einer UFO-Forschungsgruppe und stieß in einem Bericht auf Bettys Sternenkarte. Sofort war sie fasziniert. Anders als viele, die Bettys Erlebnis nur als Kuriosität sahen, betrachtete Fish die Sache methodisch. Sie stellte sich die Frage: Wenn die Karte echt war, musste sie sich mit einer realen Sternenkonstellation decken lassen. Aber, so dachte sie, nicht von der Erde aus gesehen. Die Wesen hätten Betty wohl eine Karte aus ihrer eigenen Perspektive gezeigt. Also musste man den Blickwinkel wechseln. Von welchem Punkt im All aus ergaben die Sterne dieses Muster? Mit Draht und kleinen Perlen baute Fish ein dreidimensionales Modell der Sterne in einem Umkreis von 50 Lichtjahren um die Erde. Stundenlang prüfte sie Winkel, Abstände und Verbindungen. Es war eine mühsame Arbeit, doch schließlich nach Jahren fand sie eine Konstellation, die auffallend passte: das Doppelsternsystem Zeta Reticuli, rund 39 Lichtjahre entfernt. Von dort aus betrachtet, ergaben die Sterne in der Umgebung fast genau Bettys Zeichnung. Sogar die Doppellinien hatten eine Logik. Sie verbanden jene Sterne, die astrophysikalisch nahe beieinander lagen und so tatsächlich als mögliche Reiserouten in Frage kamen. Für viele UFO-Forscher war dies eine Sensation. Betty, eine Frau ohne astronomische Ausbildung, hatte eine Sternenkonstellation gezeichnet, die sie kaum kennen konnte und die dennoch erstaunlich gut passte. Manche sahen darin einen Beweis, dass sie tatsächlich etwas Reales gesehen hatte. Doch die wissenschaftliche Welt reagierte gespalten. Kritiker wie Carl Sagan wiesen darauf hin, dass man aus genügend Punkten und Linien immer eine Übereinstimmung konstruieren könne. Für sie war die Karte kein Beweis, sondern Zufall oder das Produkt einer unbewussten Fantasie. Betty selbst ließ sich von der Skepsis nicht erschüttern. Für sie war die Karte keine Theorie, kein Rätsel, das es zu lösen galt. Es war schlicht das, was ihr gezeigt worden war. Ob andere es glaubten oder nicht, spielte für sie keine Rolle. Als sie Jahre später danach gefragt wurde, antwortete sie ruhig: Ich habe nur wiedergegeben, was ich gesehen habe. Die Sternenkarte wurde in den 1970er Jahren sogar in Astronomy Magazine veröffentlicht und löste heftige Diskussionen aus. Für viele war sie ein faszinierendes Detail der Hill-Entführung, ein Puzzlestück, das man nicht einfach ignorieren konnte, auch wenn es sich nicht eindeutig beweisen ließ.
Doch für Betty war es mehr.
Inmitten all der Zweifel, der Medienberichte, der Analysen und der Hypnoseprotokolle blieb die Sternenkarte das persönliche Zeichen, das sie am tiefsten bewegte. Sie erinnerte sie an die Worte des Wesens: Wenn du nicht weißt, wo du bist, wird es dir nichts helfen zu wissen, wo wir sind. Dieser Satz hallte in ihr nach, wie ein Hinweis, dass der Mensch noch weit davon entfernt war, seinen Platz im Universum wirklich zu verstehen. Nach den Hypnosesitzungen bei Dr. Simon kehrte bei Betty und Barney zunächst etwas Ruhe ein. Beide fühlten sich erleichtert, weil sie endlich Worte für ihre Erlebnisse gefunden hatten. Doch diese Ruhe währte nicht lange. Schon bald begann ihre Geschichte, Kreise zu ziehen. Weit über den kleinen Kreis von Ärzten und UFO-Forschern hinaus. Es war ein Freund des Ehepaars, John Gefuller, Journalist und Autor, der von ihrem Fall erfuhr. Fasziniert von den Hypnoseprotokollen und der außergewöhnlichen Glaubwürdigkeit der Hills, beschloss er, die Geschichte aufzuarbeiten. Zusammen mit Dr. Simon veröffentlichte er 1966 das Buch Interrupted Journey. Darin schilderte er detailliert die Erlebnisse der Hills, die Hypnosesitzungen, die Sternenkarte und die Folgen für ihr Leben. Das Buch schlug ein wie eine Bombe. Zum ersten Mal wurde in der breiten Öffentlichkeit der Begriff Entführung durch Außerirdische diskutiert. Zeitungen griffen das Thema auf, Radiosendungen luden Experten ein, Talkshows wollten die Hills sehen. Aus einem privaten Erlebnis war ein nationales Thema geworden. Für Betty war dies ambivalent. Einerseits war sie erleichtert, dass ihre Geschichte Gehör fand und nicht einfach im Verborgenen verschwand. Andererseits setzte sie die öffentliche Aufmerksamkeit auch unter Druck. Immer wieder musste sie ihre Erlebnisse schildern, sich skeptischen Fragen stellen, gegen Spott ankämpfen.
Barney litt stärker darunter.
Er war ein Mann, der sein Privatleben schätzte und ungern im Rampenlicht stand. Zudem spürte er, dass viele ihm mit besonderer Skepsis begegneten. Nicht nur wegen der ungewöhnlichen Geschichte, sondern auch, weil er als Schwarzer in einer gemischtrassigen Ehe bereits genug Anfeindungen erlebt hatte. Nun stand er als der Mann, der von Außerirdischen entführt wurde, in den Schlagzeilen.
Die Kritik ließ nicht auf sich warten.
Wissenschaftler erklärten die Sichtung mit Flugzeugen oder Planeten. Psychologen hielten die Hypnoserinnerungen für Suggestionen, ausgelöst durch Stress und die intensive Befragung durch Dr. Simon. Skeptiker behaupteten, Betty habe zu viele Science-Fiction-Bücher gelesen und ihre Träume seien bloß eine Verarbeitung dieser Eindrücke. Doch es gab auch Unterstützer. UFO-Forscher sahen in der Geschichte der Hills einen Wendepunkt, den ersten gut dokumentierten Fall einer angeblichen Entführung. Besonders die Übereinstimmungen zwischen den Aussagen von Betty und Barney unter Hypnose beeindruckten viele. Sie waren zu detailliert, zu konsistent, um bloße Einbildung zu sein.
Die Air Force wiederum hielt sich bedeckt.
Zwar war der Fall in den Akten von Project Blue Book als ungeklärt vermerkt, doch eine tiefergehende Untersuchung unterblieb. Offiziell gab es keine Beweise für ein außerirdisches Ereignis. In Portsmouth wurde das Ehepaar bald zu einer Art Kuriosität. Manche Nachbarn mieden sie, andere waren neugierig. Freunde blieben ihnen treu, doch Fremde schickten Briefe, mal spöttisch, mal bewundernd. Betty erhielt Anrufe von Menschen, die behaupteten, Ähnliches erlebt zu haben. Mit der Veröffentlichung des Buches und den darauf folgenden Berichten begann eine neue Ära. Zum ersten Mal war das Phänomen der Alien-Entführung Teil des öffentlichen Diskurses. Geschichten, die zuvor im Verborgenen geblieben waren, fanden nun den Weg an die Oberfläche. Für die Hills selbst war es ein zweischneidiges Schwert. Betty nahm ihre Rolle als Zeugin einer außergewöhnlichen Begegnung an, auch wenn sie wusste, dass viele ihr nicht glaubten. Sie gab Interviews, sprach auf Konferenzen und stand Forschern Rede und Antwort.
Barney hingegen zog sich mehr und mehr zurück.
Der Druck der Öffentlichkeit, die Zweifel und die inneren Belastungen setzten ihm zu.
Trotz allem blieb ihre Geschichte bestehen.
Sie war kein kurzer Medienrummel, sondern wurde zu einem Fundament in der UFO-Forschung. Jeder, der sich später mit dem Thema der Entführungen durch Außerirdische befasste, kam an Betty und Barney Hill nicht vorbei. So wurde aus einer nächtlichen Autofahrt durch die White Mountains ein Ereignis, das die Welt veränderte und das bis heute Fragen offen lässt. Obwohl die Hypnosesitzungen ihm zunächst Erleichterung verschafft hatten, begann Barney zunehmend an der ganzen Situation zu zerbrechen. Für ihn war die öffentliche Aufmerksamkeit kein Segen, sondern eine Last. Er war ein zurückhaltender Mensch, der sich in seinem Beruf und in seiner Ehe wiederfinden wollte. Nicht auf Titelseiten oder in Fernsehstudios. Während Betty die Rolle der Erzählerin und Suchenden annahm, verfiel Barney in tiefe Grübel ein. Er war von Natur aus skeptisch, pragmatisch und wissenschaftlich interessiert. Noch Jahre nach den Ereignissen betonte er, dass er anfangs überzeugt gewesen sei, ein Flugzeug oder ein gewöhnliches Phänomen gesehen zu haben. Erst die Hypnose brachte Erinnerungen hervor, die ihn selbst erschreckten. Erinnerungen, die er zwar nicht leugnen konnte, denen er aber auch nicht vollständig vertraute. Barney fragte sich oft, was, wenn es nur eine Projektion meiner Ängste war? Er hatte als Schwarzer in den 1960er Jahren ohnehin mit enormem Druck zu kämpfen. Rassismus, beruflicher Stress, gesundheitliche Probleme. Alles das nagte an ihm. Vielleicht, so dachte er, hatten sich diese Spannungen in eine Form gegossen, die sich als Erinnerung verkleidet hatte. Doch immer wieder kamen Momente, in denen die Bilder unausweichlich schienen. Die starren Augen der Wesen, der kalte Tisch, das Gefühl der Hilflosigkeit. Es waren keine verschwommenen Träume, sondern Szenen voller Details, die sich tief in sein Bewusstsein eingebrannt hatten. Betty versuchte, ihm Halt zu geben. Sie war überzeugt, dass ihre Erlebnisse real gewesen waren. Für sie war die Hypnose nicht nur eine Methode zur Heilung, sondern auch eine Bestätigung. Ihre Träume und Barneys Erinnerungen ergänzten sich zu einem Mosaik, das für sie keine Zweifel zuließ. Doch Barney fand keinen Frieden. Er begann, körperlich abzubauen. Immer öfter litt er unter Kopfschmerzen, Herzbeschwerden und Schlaflosigkeit. Die Ärzte diagnostizierten Bluthochdruck und Stresssymptome, doch Barney spürte, dass mehr dahinter steckte. Die ständige Konfrontation mit der Öffentlichkeit verschärfte seine Lage. Immer wieder wurden sie zu Vorträgen eingeladen. Journalisten klingelten an ihrer Tür, Nachbarn stellten neugierige Fragen. Für Betty war das eine Gelegenheit, ihre Wahrheit zu erzählen. Für Barney hingegen war es wie ein wiederholtes Aufreißen einer Wunde, die er lieber verschlossen hätte. Manchmal kam es zwischen den beiden zu Spannungen. Betty wollte über ihre Träume, die Sternenkarte und neue Hinweise reden, Barney aber blockte ab. Er fühlte sich unverstanden, fast isoliert in seiner eigenen Ehe. Gleichzeitig liebte er Betty und wollte sie nicht enttäuschen. Also schwieg er, wenn er nicht mehr widersprechen konnte. Dennoch gab es auch Momente, in denen er seine Zweifel offen aussprach. »Vielleicht haben wir uns geirrt«, sagte er einmal leise, »vielleicht war es ein Flugzeug, und wir haben den Rest nur dazu erfunden.« Betty widersprach entschieden, doch sie sah die Müdigkeit in seinen Augen, die Resignation, die immer stärker wurde. Im Inneren wusste Barney, dass er nicht alles leugnen konnte. Zu viele Details, zu viele Übereinstimmungen waren da. Doch er konnte es auch nicht akzeptieren. Nicht in einer Welt, die für ihn geordnet, rational und erklärbar sein musste. Im Jahr 1969, nur wenige Jahre nach den Hypnosesitzungen, wurde Barney schwer krank. Herzprobleme verschlechterten seinen Zustand rapide. Betty wich nicht von seiner Seite, doch am 25. Februar 1969 starb er im Alter von nur 46 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung. Sein Tod hinterließ in Betty eine tiefe Leere. Sie hatte nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch den Menschen, mit dem sie die außergewöhnlichste Erfahrung ihres Lebens geteilt hatte. Sie wusste, dass er bis zuletzt zweifelte, und doch war er der Einzige, der wirklich verstanden hatte, was in jener Septembernacht geschehen war. Nach Barneys Tod im Jahr 1969 war Betty auf sich allein gestellt. Sie hatte nicht nur ihren Ehemann und engsten Vertrauten verloren, sondern auch den einzigen Menschen, der die Erlebnisse jener Nacht wirklich mit ihr geteilt hatte. Zwar waren ihre Erinnerungen nicht identisch, und Barney hatte stets gezweifelt, doch er war ihr Zeuge gewesen, ihr Partner in einer Erfahrung, die niemand sonst nachvollziehen konnte. Nun war sie die letzte Hüterin dieser Geschichte. In den ersten Monaten nach seinem Tod versank Betty in Trauer. Das Haus in Portsmouth, das sie gemeinsam bewohnt hatten, fühlte sich leer an. Die Abende, in denen sie früher zusammen auf der Veranda gesessen und über Politik oder das nächste Wochenendziel gesprochen hatten, waren nun von Stille erfüllt. Deli, der Hund, war längst nicht mehr bei ihr, und so gab es nichts mehr, was das Schweigen füllte. Doch Betty war keine Frau, die sich dauerhaft in Resignation verlor. Sie hatte immer die Stärke besessen, Dinge zu verarbeiten, indem sie sie aktiv anging. Und so begann sie, ihre Geschichte konsequenter öffentlich zu machen. Während Barney die Aufmerksamkeit stets gemieden hatte, stellte Betty sich nun der Welt. Sie hielt Vorträge auf Konferenzen, sprach vor UFO-Gruppen, reiste zu Tagungen. Oft stand sie allein auf der Bühne, mit einem Projektor, der Bilder ihres Kleides, des beschädigten Autos oder die Zeichnung der Sternenkarte zeigte.
Ihr Ton war sachlich, fast nüchtern.
Sie suchte keine Sensation, sondern wollte überzeugen, durch Fakten, durch Konsistenz. In den 1970er Jahren nahm die UFO-Bewegung in den USA Fahrt auf. Immer mehr Menschen berichteten von Sichtungen, manche auch von angeblichen Entführungen. Für viele wurde Betty zur Pionierin, eine der ersten, die den Mut gehabt hatte, offen über ihr Erlebnis zu sprechen. Sie wurde respektiert, manchmal sogar verehrt. Doch die Aufmerksamkeit hatte auch eine Kehrseite. Skeptiker attackierten sie, Zeitungen spotteten über die Frau, die von Außerirdischen entführt wurde. Wissenschaftler erklärten ihre Erlebnisse als Halluzinationen oder psychische Projektionen. Besonders verletzend war, dass manche behaupteten, sie habe die Geschichte erfunden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Betty reagierte darauf mit einer Mischung aus Gelassenheit und Trotz. Sie wusste, dass sie ihre Wahrheit erlebt hatte, und sie weigerte sich, sie zu relativieren. Wenn Journalisten sie verspotteten, blieb sie ruhig und erklärte erneut die Details. Wenn Forscher sie in Frage stellten, erinnerte sie sie an die Übereinstimmungen zwischen ihren und Barneys Erinnerungen. Mit der Zeit entwickelte Betty eine bemerkenswerte Gelassenheit. Sie sagte einmal, es ist mir egal, ob die Leute mir glauben oder nicht. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ihr Engagement brachte sie weit über New Hampshire hinaus. Sie sprach an Universitäten, in Fernsehshows, bei Konferenzen in ganz Amerika. Manchmal stand sie stundenlang Rede und Antwort. In den Augen vieler Skeptiker war sie eine freundliche, aber irrende Frau. In den Augen der Gläubigen war sie eine Zeugin des größten Geheimnisses der Menschheit. Dennoch blieb Bettys Leben auch von Einsamkeit geprägt. Nach Barneys Tod heiratete sie nie wieder. Freunde begleiteten sie, ihre Familie unterstützte sie. Doch das Band, das sie mit Barney geteilt hatte, war einzigartig gewesen. Kein anderer konnte verstehen, wie es war, in einer Septembernacht von einem Licht am Himmel verfolgt zu werden und in einer Lücke von 2 Stunden das eigene Leben zu verlieren. Im Laufe der Jahre erlebte Betty weitere seltsame Ereignisse. Immer wieder berichtete sie von Sichtungen unbekannter Lichter, manche sogar in der Nähe ihres Hauses. Sie führte Protokolle, machte Skizzen und teilte ihre Beobachtungen mit Forschern. Manche glaubten ihr, andere meinten, sie sei von ihrer eigenen Geschichte so sehr geprägt, dass sie überall Zeichen sah. Doch Betty blieb standhaft. Für sie war die Begegnung von 1961 kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines größeren Musters. Sie war überzeugt, dass die Menschheit nicht allein im Universum war und dass die Besucher, die sie getroffen hatte, bereits seit langem in Kontakt mit unserer Welt standen. So wurde Betty Hill in den 1970er und 1980er Jahren zu einer festen Größe in der UFO-Szene. Sie war nicht mehr nur die Hälfte des Ehepaars Hill, sondern eine eigenständige Figur, die das Vermächtnis weitertrug. Mit jedem Vortrag, jedem Interview und jedem Auftritt hielt sie die Erinnerung an jene Nacht in den White Mountains lebendig. Und obwohl sie allein war, wirkte sie entschlossen. Denn sie wusste, auch wenn die Welt sie belächelte oder verehrte, sie selbst hatte ihre Wahrheit erlebt, und nichts konnte ihr diese nehmen. In den 1970er Jahren wuchs das Interesse an UFOs stetig. Zeitungen berichteten immer wieder von Sichtungen, Fernsehserien wie Unidentified Flying Objects oder Dokumentationen griffen das Thema auf, und Organisationen wie NICAP oder MUFON gewannen an Einfluss. In dieser Atmosphäre wurde Betty Hill zu einer Schlüsselfigur. Nicht nur als Zeugin, sondern auch als Symbol. Ihre Geschichte war die erste detaillierte Schilderung einer angeblichen Entführung durch außerirdische Wesen, die öffentlich diskutiert wurde. Sie war das Fundament, auf dem viele spätere Berichte aufbauten. Wenn andere Menschen ähnliche Erfahrungen schilderten, wurde fast immer ein Vergleich gezogen. Das klingt wie bei Betty und Barney Hill. Betty nahm diese Rolle an, auch wenn sie manchmal erschöpfte. Sie hielt Vorträge, beantwortete Briefe von Menschen, die selbst etwas Ungewöhnliches erlebt hatten. Und reiste durchs Land, um ihre Geschichte zu erzählen. Oft stand sie vor kleinen Gruppen in Bibliotheken oder Gemeindehallen, manchmal aber auch vor hunderten Zuhörern auf Konferenzen. Sie sprach ruhig, mit einer Mischung aus Nüchternheit und Überzeugung. Nie wirkte sie wie eine Sensationsmacherin. Sie präsentierte die Details der Nacht von 1961, die Hypnosesitzungen, die Sternenkarte. Sie zeigte ihr Kleid mit den seltsamen Spuren, Fotos vom Wagen, Kopien der Protokolle. Für sie war es wichtig, dass die Fakten für sich selbst sprachen. Dennoch war die Resonanz geteilt. Viele Zuhörer waren tief beeindruckt, besonders wenn sie Bettys Ernst und Authentizität spürten. Andere kamen mit der festen Absicht, sie zu widerlegen, und stellten spöttische Fragen. Betty ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Sie wiederholte stets: Ich weiß, was ich erlebt habe. In der UFO-Szene stieg ihr Ansehen. Für manche war sie die Mutter der Entführungsberichte, eine Pionierin, die den Weg für andere öffnete. Sie selbst nahm diese Rolle ernst und sprach oft davon, dass die Menschheit lernen müsse, sich dem Thema mit Offenheit und Wissenschaft zu nähern. Gleichzeitig blieb sie auch Zielscheibe der Skeptiker. Wissenschaftliche Magazine veröffentlichten Artikel, die ihre Erlebnisse als Halluzinationen erklärten. Psychologen sprachen von Suggestion und Stress, und Kritiker hielten ihr vor, sie habe zu viele Science-Fiction-Geschichten gekannt. Besonders die Diskussion um die Sternenkarte entzweite die Fachwelt. Während Marjorie Fisch eine klare Übereinstimmung mit Zeta Reticuli sah, betonten Astronomen wie Carl Sagan, dass eine solche Deutung statistisch kaum Gewicht habe. Betty jedoch blieb unbeirrt. Sie war überzeugt, dass die Karte eine reale Botschaft gewesen war und ließ sich von wissenschaftlicher Skepsis nicht beirren. Für sie war es schlicht eine Tatsache, so wie die Erlebnisse jener Nacht selbst. Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit führte auch dazu, dass andere Betroffene den Mut fanden, ihre eigenen Geschichten zu teilen. Menschen aus verschiedenen Teilen der USA und später auch aus aller Welt berichteten von ähnlichen Erlebnissen, fremden Wesen, Untersuchungen, fehlenden Stunden. Viele sahen in Betty eine Art Vertraute, eine Person, die sie verstand, während die Welt sie verspottete. So wurde Betty nicht nur zur Erzählerin einer eigenen Geschichte, sondern auch zur Zuhörerin für andere. Sie sammelte Berichte, schrieb sie nieder, verglich Details. Für sie war klar, die Hills waren keine Ausnahme. Ihre Begegnung war Teil eines Musters, das sich durch viele Leben zog. Doch während Betty ihre Stimme erhob, blieb sie auch eine einsame Figur. Ohne Barney an ihrer Seite fehlte ihr der stille Rückhalt, den er trotz aller Zweifel gegeben hatte. Nun musste sie allein bestehen, gegen Spott, gegen Skepsis, gegen die Last einer Erinnerung, die ihr Leben für immer verändert hatte. Und dennoch, in jedem Vortrag, in jeder Diskussion und in jedem Gespräch, das sie führte, klang dieselbe Überzeugung mit, dass die Menschheit nicht allein war. Als die Jahre vergingen und die UFO-Bewegung immer größer wurde, veränderte sich auch Bettys Rolle. In den 1980er Jahren war sie längst eine bekannte Figur in der Szene, eine Frau, die fast jeder kannte, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigte. Ihr Name stand für Authentizität und für eine Geschichte, die nicht ignoriert werden konnte. Betty lebte weiterhin in Portsmouth, im selben Haus, in dem sie und Barney einst gewohnt hatten. Nach seinem Tod war es manchmal schwer gewesen, dort zu bleiben, doch zugleich fühlte sie sich mit dem Haus und der Stadt verwurzelt. Es war der Ort, an dem alles begonnen hatte und wo sie ihre Erinnerungen lebendig hielt. Sie arbeitete noch viele Jahre als Sozialarbeiterin, engagierte sich in ihrer Gemeinde und pflegte enge Kontakte zu ihrer Familie. Doch daneben widmete sie sich zunehmend der UFO-Forschung. Sie korrespondierte mit Wissenschaftlern, Amateurastronomen, Forschern und anderen Zeugen. In ihrem Wohnzimmer stapelten sich Briefe, Notizen, Fotos und Zeichnungen. Oft luden sie UFO-Gruppen ein, auf Konferenzen zu sprechen. Mal war es eine kleine Veranstaltung mit 20 Zuhörern, mal eine große Konferenz mit internationalen Gästen. Für Betty war es gleichgültig, wie viele Menschen vor ihr saßen. Sie erzählte ihre Geschichte mit derselben ruhigen, sachlichen Art, die ihr über die Jahre eigen geworden war. Doch mit der Zeit wandelte sich auch ihr Blick auf die Ereignisse. Während Barney immer skeptisch geblieben war, neigte Betty zunehmend dazu, auch andere ungewöhnliche Phänomene als Teil desselben Musters zu sehen. Sie berichtete von weiteren Sichtungen, die sie in den 1970er und 1980er Jahren erlebt haben wollte. Lichter über ihrem Haus, merkwürdige Geräusche in der Nacht, Begegnungen mit Fremden, die sie an ihre ursprünglichen Erlebnisse erinnerten. Manche Forscher begannen deshalb, sie kritischer zu sehen. Während die ursprüngliche Geschichte von 1961 noch als glaubwürdig und einzigartig galt, wirkten ihre späteren Berichte auf viele überzogen. Einige sahen darin eine Frau, die von ihrer eigenen Erfahrung so stark geprägt war, dass sie überall Zeichen sah. Andere jedoch hielten daran fest, dass Betty eine ehrliche Zeugin war, die weiterhin ungewöhnliche Begegnungen machte. Betty selbst ließ die Kritik kalt. Sie sagte offen, dass sie kein Interesse daran habe, Skeptiker zu überzeugen. "Ich weiß, was ich erlebt habe", wiederholte sie immer wieder. Für sie war es eine Tatsache, keine Theorie. In dieser Zeit wurde sie auch von jüngeren Forschern besucht, die sie als Pionierin betrachteten. Viele wollten die Details der Sternenkarte noch einmal erklärt haben, andere baten um Einsicht in ihre Aufzeichnungen. Betty empfing sie meist freundlich, setzte Tee auf und zeigte ihnen die alten Schachteln mit Dokumenten. Für sie war es wichtig, dass die Geschichte weitergegeben wurde, auch an die nächste Generation. Ihr Privatleben blieb ruhig. Sie unternahm Reisen, besuchte Freunde und Familie, aber eine neue Ehe oder Partnerschaft ging sie nie ein. Für viele wirkte es so, als habe sie ihr Leben ganz der Aufgabe verschrieben, Zeugin zu sein. Im Laufe der 1980er und 1990er Jahre nahm ihr Einfluss in der UFO-Bewegung eher zu. Immer mehr Menschen berichteten von eigenen Entführungserlebnissen und fast alle bezogen sich auf die Hills als ersten Fall. Betty wurde zu einer Art Mutterfigur für diese wachsende Gemeinschaft. Gleichzeitig blieb sie auch eine Figur der Kontroverse. Während Unterstützer sie verehrten, sahen Kritiker in ihr eine Frau, die von einer alten Geschichte lebte. Manche warfen ihr vor, ihre späteren Berichte schwächten die Glaubwürdigkeit des ursprünglichen Falls.
Doch Betty ließ sich nicht beirren.
Sie erzählte ihre Geschichte bis ins hohe Alter, mit derselben Entschlossenheit, die sie schon kurz nach jener Nacht in den White Mountains gezeigt hatte. Und jedes Mal, wenn sie sprach, wurde deutlich. Für sie war es keine Vergangenheit, sondern eine lebendige Realität, die ihr Leben geprägt hatte, bis zum letzten Atemzug. Mit den Jahren wuchs Bettys Bekanntheit weit über die UFO-Szene hinaus. Zeitungen, Fernsehsender und sogar Wissenschaftsmagazinen griffen ihre Geschichte auf. Doch je mehr Menschen von ihr erfuhren, desto stärker wurde auch die Welle der Skepsis. Schon in den späten 1960er Jahren hatten Psychologen die Hypnosesitzungen kritisch betrachtet. Manche argumentierten, dass die Hypnose Erinnerungen nicht hervorhole, sondern eher Bilder verstärke, die bereits im Unterbewusstsein existierten, Fantasien, Träume oder Ängste. In diesem Sinne, so sagten sie, hätten Betty und Barney keine realen Erlebnisse geschildert, sondern unbewusste Vorstellungen, die durch die Fragen von Dr. Simon geformt worden seien. Auch die Sternenkarte wurde immer wieder diskutiert. Während Marjorie Fisch sie mit Zeta Reticuli in Verbindung brachte, wiesen Astronomen wie Carl Sagan und andere darauf hin, dass es statistisch fast unvermeidbar sei, in einem Meer von Sternen ein Muster zu finden, das mit einer Skizze übereinstimmte. Für sie war die Karte kein Beweis, sondern ein Zufall, eine optische Täuschung, wenn man so wollte. Besonders hartnäckig hielten sich auch kulturelle Erklärungen. Kritiker betonten, dass in den 1950er und 1960er Jahren Science-Fiction-Filme und Magazine weit verbreitet waren. Szenen von kleinen, grauen oder grünen Wesen mit großen Augen waren längst Teil der Popkultur, als die Hills ihre Erlebnisse schilderten. Manche meinten, Betty habe solche Bilder unbewusst aufgenommen und in ihre Träume integriert. Träume, die dann unter Hypnose als scheinbar reale Erinnerungen erschienen.
Auch die Medien spielten eine Rolle.
Nach der Veröffentlichung von Interrupted Journey waren die Hills über Nacht zu Berühmtheiten geworden. Skeptiker warfen ihnen vor, die Geschichte ausgebaut zu haben, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Betty widersprach dem stets entschieden: "Wir haben nie darum gebeten. Es ist zu uns gekommen." Für Betty war die Kritik schmerzhaft, aber sie gewöhnte sich daran. Sie verstand, dass nicht jeder glauben konnte oder wollte. Aber sie blieb dabei, sie hatte nichts erfunden, nichts hinzugedichtet. Immer wieder sagte sie mit einem leisen Lächeln: "Ich wünschte, es wäre eine Einbildung gewesen. Aber so viel Fantasie habe ich nicht." Die Skepsis ging sogar so weit, dass manche Forscher Barney als das schwache Glied darstellten. Sie meinten, er habe unter großem Stress gestanden, als Schwarzer in einer gemischtrassigen Ehe in einer Zeit, in der Diskriminierung allgegenwärtig war. Diese Belastungen hätten sich in Albträume und psychische Projektionen verwandelt. Doch diese Erklärung griff für viele zu kurz. Warum hätten dann beide, unabhängig voneinander, nahezu identische Erinnerungen unter Hypnose geschildert? In den 1980er und 1990er Jahren, als die UFO-Forschung zunehmend professioneller wurde, betrachteten viele Experten die Hill-Geschichte weiterhin als klassischen Fall. Auch wenn Zweifel blieben, stand sie am Anfang einer ganzen Reihe ähnlicher Berichte. Für die einen war sie die Urgeschichte der Entführungen, für andere ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Erinnerung, Trauma und Kultur zusammenwirken. Betty selbst hielt sich aus diesen akademischen Debatten heraus. Sie hatte kein Bedürfnis, Theorien zu beweisen oder zu widerlegen. Für sie zählte nur ihre persönliche Erfahrung. "Es ist meine Geschichte", sagte sie einmal, "und ob die Menschen sie glauben oder nicht, verändert nicht, was geschehen ist." So blieb sie eine umstrittene Figur, verehrt von den Gläubigen, belächelt von den Skeptikern. Doch gerade diese Spannung machte die Geschichte von Betty und Barney Hill so beständig. Sie war nicht nur eine Anekdote, sondern ein Prüfstein dafür, wie wir mit dem Unbekannten umgehen. Mit den Jahren wurde Betty Hill mehr und mehr zu einer Symbolfigur. Ihre Geschichte war nicht nur ein persönliches Erlebnis, sondern längst Teil der kollektiven Erinnerung geworden. Ein Bezugspunkt, wann immer von Alien-Entführungen die Rede war. Selbst Menschen, die ihre Geschichte nicht im Detail kannten, hatten von den Hills gehört. In der UFO-Forschung galt ihr Fall als der erste gut dokumentierte Bericht einer Entführung durch außerirdische Wesen. Für Gläubige war er ein Meilenstein, ein Ausgangspunkt für alle späteren Fälle. Für Skeptiker war er ein Musterbeispiel für Selbsttäuschung und die Macht von Hypnose und Suggestion. Doch egal, wie man ihn interpretierte, er blieb zentral. Betty selbst nahm diese Rolle an, auch wenn sie ihr manchmal zu schwer wurde. Sie wusste, dass ihre Worte Gewicht hatten. Wenn sie auf einer Konferenz sprach, hörten die Menschen aufmerksam zu. Manche suchten bei ihr Bestätigung, andere Antworten, wieder andere einfach Trost, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Betty hörte ihnen zu, oft stundenlang, mit Geduld und Verständnis. Für viele wurde sie zu einer Art Vertrauten, fast schon zu einer Mutterfigur. Gleichzeitig bewahrte sie ihre Nüchternheit. Sie schmückte ihre Geschichte nie aus, blieb bei den Details, die sie und Barney geschildert hatten. Das Kleid, die Uhren, die Kreise am Auto, die Hypnose. Sie kehrte immer wieder zu diesen Punkten zurück. Sie wollte keine Mythen schaffen, sondern nur berichten, was geschehen war. Doch ihr Vermächtnis bestand nicht nur in den Fakten, sondern auch in der Wirkung. Durch sie wurde ein Thema, das zuvor kaum beachtet worden war, plötzlich ernsthaft diskutiert. Ihre Geschichte öffnete Türen. In der Forschung, in den Medien, in der Kultur. Filme, Bücher und Fernsehserien nahmen Elemente aus ihrem Bericht auf, oft ohne direkte Erwähnung, aber mit deutlicher Inspiration. Die Vorstellung, dass Menschen von fremden Wesen entführt und untersucht werden könnten, war dank der Hills Teil der modernen Mythologie geworden. In den 1990er Jahren, als die Serie Akte X die Popkultur prägte, fanden sich zahlreiche Anspielungen auf den Hill-Fall. Junge Generationen, die von den Ereignissen 1961 nichts mehr wussten, kannten die Motive, helle Lichter, fehlende Zeit, fremde Untersuchungen, ohne zu ahnen, dass sie ihren Ursprung in einer wahren Geschichte hatten. Auch in wissenschaftlichen Kreisen blieb der Fall präsent. Immer wieder wurde er analysiert, neu interpretiert, in Studien über Hypnose, Erinnerung oder psychische Traumata einbezogen. Selbst wenn Forscher ihn kritisch sahen, erkannten sie an, dass er eine enorme Wirkung hatte. Für Betty war all das zweitrangig. Sie sah sich nicht als Symbol, sondern als einfache Frau, die etwas erlebt hatte, das sie nicht erklären konnte. Ihr Vermächtnis war für sie kein Ruhm, sondern das Weitergeben ihrer Erfahrung. Als Warnung, als Zeugnis, als Teil einer größeren Wahrheit. Sie sagte einmal in einem Interview, wenn wir wirklich nicht allein sind, dann ist das die wichtigste Erkenntnis der Menschheitsgeschichte. Und wenn meine Geschichte nur ein kleiner Baustein dazu ist, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. So wurde Bettys Vermächtnis zweigeteilt. Auf der einen Seite die nüchternen Fakten ihres Falls, die bis heute in Büchern und Archiven stehen. Auf der anderen Seite die kulturelle Wirkung, die weit über das hinausging, was sie selbst je erwartet hatte. Als sie älter wurde, zog sie sich etwas zurück, blieb aber weiterhin ansprechbar für Interessierte und Forscher. Ihr Name war längst untrennbar mit der Frage verbunden, ob wir im Universum allein sind. Und egal, ob man sie glaubte oder nicht, niemand konnte ihre Bedeutung leugnen. Als Betty Hill in den 1990er und frühen 2000er Jahren älter wurde, hatte sie längst ihren Platz in der Geschichte gefunden. Sie war keine einfache Zeitzeugin mehr, sondern eine Figur, um die sich Legenden rankten. Für viele war sie die Erste, die das Unaussprechliche gewagt hatte, öffentlich über eine Begegnung zu sprechen, die sich nicht in bekannte Muster pressen ließ. In Portsmouth lebte sie weiterhin in ihrem Haus, schlicht und bescheiden, umgeben von Erinnerungen. Besucher beschrieben ihre Wohnung als eine Mischung aus familiärem Heim und Archiv. Kisten voller Briefe, Bücherregale voller UFO-Literatur, Schubladen mit Notizen und Skizzen. Wer sie besuchte, traf keine weltfremde Fantastin, sondern eine freundliche, offene Frau, die ihre Geschichte immer wieder ruhig und bestimmt erzählen konnte. Ihr Alltag war unaufgeregt. Sie kümmerte sich um ihre Familie, empfing Freunde, ging einkaufen, pflegte ihren Garten. Doch immer wieder brachten Journalisten, Forscher oder einfach neugierige Menschen ihre Welt durcheinander. Manche kamen mit Respekt, andere mit Spott, wieder andere mit ehrlichem Staunen. Betty empfing sie alle. Bis ins hohe Alter berichtete sie von weiteren Sichtungen. Immer wieder sah sie, so erzählte sie, Lichter am Himmel, manche sogar direkt über ihrem Haus. Für Skeptiker war das der Beweis, dass sie inzwischen zu sehr in ihrer eigenen Geschichte gefangen war. Für andere jedoch war es nur konsequent. Eine Frau, die einmal ausgewählt worden war, blieb im Kontakt. Betty kümmerte die Kritik nicht mehr. Sie wusste, dass ihr Lebensweg untrennbar mit jener Septembernacht von 1961 verbunden war. Ob man ihr glaubte oder nicht, war zweitrangig. Für sie selbst war die Wahrheit längst klar, und sie hatte sich mit ihr abgefunden. Am 17. Oktober 2004 starb Betty Hill im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit in ihrem Haus in Portsmouth. In den letzten Tagen war sie von ihrer Familie umgeben, ruhig und gefasst. Mit ihr ging die letzte direkte Zeugin einer Geschichte, die die moderne Vorstellung von UFOs und Alien-Entführungen geprägt hatte wie keine andere. Ihr Tod wurde in vielen Zeitungen vermeldet. Manche würdigten sie als Pionierin, andere sprachen von einer umstrittenen Figur. Doch selbst die Kritiker mussten anerkennen, dass Betty und Barney Hill die Wahrnehmung des Themas nachhaltig verändert hatten. Heute gilt ihr Fall als Ursprung der modernen Entführungsgeschichten. Ohne die Hills gäbe es womöglich keine Berichte über fehlende Zeit, keine Sternenkartendebatte, keine Flut von Entführungserzählungen in den folgenden Jahrzehnten. Sie hatten das Unbekannte aus dem Schatten geholt und der Welt ein Rätsel hinterlassen, das bis heute ungelöst ist. Ob die Hills tatsächlich von Wesen aus einer anderen Welt entführt wurden, wird vielleicht nie geklärt werden. Skeptiker werden weiterhin psychologische Erklärungen finden, Gläubige weiterhin in ihnen Zeugen einer kosmischen Begegnung sehen. Doch die Bedeutung ihres Erlebnisses liegt nicht allein in der Wahrheit, sondern auch in der Wirkung. Sie veränderten die Art, wie Menschen über das Universum nachdenken und über ihren Platz darin. Am Ende bleibt ein Bild. Zwei Menschen, allein auf einer nächtlichen Straße in den White Mountains, verfolgt von einem Licht, das nicht von dieser Welt zu stammen schien. Ein Erlebnis, das sie zerbrach, aber auch unsterblich machte. Und vielleicht, wenn man in einer klaren Septembernacht in den Himmel schaut, kann man sich für einen Moment vorstellen, wie es war. Das Summen, die Lichter, das Gefühl, dass der Kosmos selbst den Blick zurückwirft. Das Vermächtnis von Betty und Barney Hill ist nicht nur eine Geschichte über Angst oder Begegnung. Es ist eine Geschichte über Mut, den Mut, das Unaussprechliche auszusprechen.